Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 340 des CC2. Ich begrüße Sie ganz herzlich und hoffe, dass bei Ihnen das Wetter genauso schön ist, wenn Sie zuhören, wie heute bei uns bei der Aufzeichnung.
Ja, auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Freue mich ob des schönen Wetters und würde auch an sich lieber im Garten sitzen als vor dem Mikrofon, aber auch das macht Spaß.
Hast du denn auch noch anderen Spaß? Also ich habe zum Beispiel immer noch Spaß an meiner Arbeit, weil die sehr abwechslungsreich und schön ist und weil ich doch immer mit neuen Sachen konfrontiert werde und immer neue Sachen bespielen darf und auseinandernehmen darf und testen darf und verwerfen darf oder sagen, okay, das gefällt mir, da möchte ich was mehr darüber machen. Wie sieht's denn bei dir mit deiner Arbeit aus?
Ja, das ist zweigeteilt. Ich muss ja einmal arbeiten, um mein Geld zu verdienen. Und das, was wir hier für den CC2 machen, das macht richtig Spaß.
Na, so differenziert wollte ich das von mir gar nicht wissen. Ich meinte eigentlich bei mir meine Arbeit, mit der ich Geld verdiene, ja.
Ja gut, die wird immer mehr zur Routine. Da kommen wir gleich noch zu. Da habe ich noch ganz viel zu erzählen. Denn an sich wollte ich was ganz anderes heute erzählen, und zwar Symantec. Kennt man an sich von den Sicherheitsfirma, aber die verkaufen ja auch Storage-Lösungen oder Software, um Datenspeicherung zu optimieren. Und die haben weltweit mal 2453 IT-Leiter befragt, wo denn die Probleme liegen, wie die Entwicklung aussieht in der nächsten Zeit und was die im Prinzip so treiben. Du musst jetzt an sich fragen, wieso denn 53 und nicht 50? Das liegt daran, dass sie in den meisten asiatischen Ländern 100 Leute befragt haben, nur in China gerade 103. Warum, weiß ich nicht.
Also es hätte ja keinen Sinn gehabt, dich das zu fragen. Du hast ja die Frage deine eigene selbst beantwortet. Also mach weiter.
Also, was bedrückt die Rechenzentrumsleiter? Die sagen weltweit, dass die, also 79% der Befragten sagt, dass die Komplexität in den Rechenzentren immer weiter wächst und dass dadurch die Aufgaben der IT schwieriger wird. Es ist zum Beispiel so, dass im statistischen Mittel Unternehmen mit 16 Rechenzentrumsausfällen, also signifikanten Rechnerausfällen zu kämpfen haben und denen das einen Gesamtschaden von 5,1 Millionen Dollar in dem Falle verursacht. Also schon ein großer Betrag.
In welchem Zeitraum?
Pro Jahr. Das Hauptursache dafür sind einfach, dass Rechner kaputt gehen, also Systemausfälle. An zweiter Stelle liegen interessanterweise menschliches Versagen, dass also einer den falschen Knopf drückt oder die falsche Datenbank löscht, so DropDB, und dann ist Ruhe. Oder dass eben Naturkatastrophen kommen. Das ist eigentlich nur ein ganz, ganz geringer Anteil. Die IT-Verantwortlichen sagen, unsere Aufgabe erschwert sich daraus, oder die Herausforderung für uns ist, dass immer mehr geschäftskritische Anwendungen in der IT landen. Dass immer mehr Prozesse, die das Unternehmen treiben oder aus dem das Unternehmen seinen Umsatz und Gewinn generiert, auf die IT verlagert werden.
Wie war denn das früher?
Früher hat der Vertriebsmann am Telefon gesessen, hat das verkauft und ist dann zu seinem Innendienstler gegangen und der hat das gemacht mittlerweile. Das ist nämlich denn der nächste Trend, wird mobil gearbeitet. Der Vertriebler ist draußen, hat sein Tablet oder sein Notebook dabei und tippt die Sachen direkt ein. Diese mobilen Geräte sind natürlich auch eine riesen Herausforderung für die IT, denn zum einen soll der Außendienst oder der Vertriebsmann oder Servicemann, wie das immer ist, auf die Firmendaten zugreifen dürfen. Auf der anderen Seite sollen die Daten natürlich auch sicher bleiben, denn die Konkurrenz soll ja nicht unbedingt die Angebotsdaten wissen, oder was noch schlimmer wäre, die Hacker sollen nicht unbedingt die Datenbanken löschen können. Also eine große Sicherheitsherausforderung, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie fragmentiert die mobile Landschaft ist, hat ja nicht jeder ein iPad oder ein iPhone. Dann gibt's diese Unzahl verschiedener Android-Geräte. Wir haben's mal gehört, dass auf Facebook pro Tag 7000 verschiedene Gerätetypen auf die Plattform zugreifen.
Ja, und muss man sich mal vorstellen, dass es so viel verschiedene Gerätetypen gibt. Ist ja schon Wahnsinn.
Die alles andere, die haben dann alle verschiedene Android, alle verschiedene iOS-Versionen. Dann kommt demnächst Windows 8 dazu. Es ist einfach abenteuerlich. Deswegen gehen ja die Firmen auch her und sponsern die Geräte, mobile Geräte für ihre Mitarbeiter, damit sie einen einigermaßen Überblick haben, was sich denn nun da tut, mit welchen Geräten zugegriffen wird und wie man sich denn die Geräte einigermaßen sicher machen kann, also Virenscanner installieren, Tracking-Tools oder Anti-Tracking-Tools installieren und sehen, dass auch nur die Geräte reinkommen. Denn man kann ja die Geräte, wenn die mit dem Browser ankommen oder mit der App ankommen, kann man abfragen, wer bist du, und kann dann sagen, du bist nicht der Typ, den wir zulassen, und sperrt den aus. Und was die auch noch haben, die Rechenzentrumsleiter, ist natürlich die ganzen Cloud-Projekte. Es ist unsinnig, sich für jede Applikation einen Server hinzustellen. Also man sagt ein, ich möchte gerne die Applikationen, die ich habe, trennen. Ich möchte die Kapseln, damit nicht die Datenbank A, wenn die irgendwie kriegt, direkt dann die ganzen Applikationen, die ich in der Firma habe, mit runterreißen. Deswegen sagt man, ich habe also hier eine Applikation A, die hat einen eigenen Server, Applikation B, also was weiß ich was, das Vertriebswesen, auf der anderen Seite Personal und was Angebotswesen, jetzt muss ich ein bisschen improvisieren, die sollen alle gekapselt laufen. Und deswegen stellt man nicht für jeden eigenen Rechner hin, sondern man stellt große Maschinen hin und virtualisiert sie. Und wenn dann einer sagt, mal aus der IT sagt, oder aus dem Vertrieb sagt, ich habe hier ein neues Projekt, möchte das gerne mal ausprobieren, sagt man dem, okay, komm hier, kriegst eine virtuelle Maschine und machst das. Ich weiß, hier bei uns im Unternehmen, wir haben mittlerweile, ich glaube, bei einem relativ kleinen Laden, wir haben etwas über 300 virtuelle Server rumlaufen. Das sind also mittlerweile mehr, als wir an Hardware-Servern rumstehen haben.
Klar, sonst umgekehrt geht's ja nicht.
Ja gut, das Rechenzentrum, das wir haben, ist mittlerweile relativ leer, weil immer mehr Server abgebaut werden, immer mehr in die virtuelle Welt verlegt. Und das sind relativ große Maschinen, leistungsfähige Maschinen, auf denen was laufen kann. Die Plattenstapel, die machen noch Ärger. Und das ist auch das, was die Rechenzentrumsleiter wieder, was wir Sorgenfalten auf die Rechenzentrumsleiter stören bringt, das ist Data Storage. Speicherhunger ist unendlich. Jeder möchte alles mindestens einmal, am besten 2, 3, 4, 5 Mal speichern. Ich weiß nicht, wie du organisiert bist. Wenn ich bei mir sehe, bei mir sind alle Daten mindestens 3 Mal vorhanden. Einmal für unterwegs und dann eben in den beiden Wohnorten auf den zentralen Platten, die da sind.
Also bei mir ist es ganz einfach. Ich habe an jedem Rechner ein RAID-System. Und das wird auf dem RAID-System des Servers gespeichert und dann gibt es noch externe Sicherungen davon.
Ja, gut, das sind also jetzt reine Sicherungen. Aber wenn du jetzt mal ein Unternehmen hast mit 1000 Mann, da gibt es dann irgendeine E-Mail, die an alle Mitarbeiter rumgegangen ist, die irgendwas Wichtiges aussagt. Jeder speichert die, weil sie ja wichtig ist. Auch wenn sie nicht so wichtig ist, wird sie gespeichert. Mhm. Oder es geht irgendein Word-Dokument oder ein Excel-Sheet rum, das speichert er ihn mal, er braucht sie ja eventuell noch. Das erhöht natürlich denn den Bedarf an Speicher. Und das ist immens, was da gebraucht wird. Und da ist eben dann die Überlegung, wie kann ich Speicher so sparsam zuweisen, dass die Leute ihre Daten noch speichern können, ich aber nicht unnötig viel Müll auf der Platte habe. Da gibt's also, wir haben da mal drüber gesprochen, Deduplication, dass so Sachen nur einmal gespeichert werden und dann nur Pointer auf die Originaldatei. Das geht immer bis zu einem gewissen Punkt und dann muss man das reorganisieren.
Ja, klar.
Andere Sorgen, die sie haben, sind eben die Sicherheitslecks, und die, worüber sprachen, IT-Ausfälle. Dann gibt es noch eine Sache, bei diesen geschäftskritischen Anwendungen. Es ist ja sehr modern, Prozesse zu outsourcen.
Das geht ja seit 20 Jahren so, ne?
Ja.
Aber nicht nur für Lager, Heinz, das ist doch in allen Bereichen.
Das
so
in allen Banken Bereichen, ja, das
zum Beispiel.
Ja, ja. Ja gut, das ist das, was ich denn jeden Tag beobachte eben. Die haben das ihre IT ausgelagert. Jetzt ändert sich ja zurzeit ganz stark das Nutzerverhalten. Die mobilen Geräte möchten auf Inhalte zugreifen. Die Zeitung muss aufs iPad, das Magazin muss digital verfügbar sein, alles. Und diese neuen Projekte, da traut man jetzt einem seinem outgesourcten ehemaligen Mitarbeitern traut man nicht mehr. Also sehen wir wieder, dass wieder IT-Leiter in die Verlage kommen, um dann die Prozesse von intern zu steuern. Also wir kriegen jetzt wieder einen Weg zurück vom Outsourcing ins Insourcing rein und dieser Kreislauf wird jetzt wieder weiter in Gang gehalten.
Was hat das verursacht, Heinz? Gibt es denn hier irgendwelche Fälle, wo tatsächlich outgesourcete Projekte oder Daten unter die Räder gekommen sind oder in falsche Hände gekommen sind? Oder
Nein.
Irgendwas Gravierendes passiert?
Es ist nichts passiert. Es ist ein natürliches Misstrauen der ursprünglichen Firmen, jetzt der Verlag, sei es der Verlagsseite oder der Banken oder sowas, dass die sagen, wenn wir ein neues Projekt machen oder eine neue Technologie kommt auf uns zu, dann wollen wir schon die Leute, die das implementieren oder die das planen, dass die bei uns direkt im Unternehmen sind. Dass wir die direkt im Zugriff haben und dass die auch in der direkten Kommunikation mit den Leuten sind, die das hinterher bespielen müssen.
Genau, und das meine ich ja. Weswegen wollten die das vorher nicht? Weswegen wollten die vorher diese
Projekte? Das Outsourcing, ja. Das ist doch ein beliebtes Rechenbeispiel. Da kann man doch angeblich Kosten mitsparen. Das geht immer eine Zeit lang gut, dann stimmt das auch mit dem Kostensparen und dann schlägt das irgendwann zurück, weil man vergisst ja, dass die Leute, die man auslagert, auch Geld verdienen müssen, dass auch die Unternehmen die IT, die Infrastruktur weiter betreiben müssen. Und die müssen dann ja auch etwas Gewinn ausweisen, damit die Firma weiter bestehen kann, auch wenn es wenig ist. Und dadurch entstehen letztendlich langfristig mehr Kosten, als wenn man es im Unternehmen lassen würde in vielen Fällen. Früher hat man Outsourcing-Projekte zur Zeit, als die Großrechner raus sollten, hat man die Outsourcing-Projekte betrieben, einfach um die Hardware und die Leute loszuwerden und dann intern neue, schmalere Abteilungen aufzubauen. Vielleicht erleben wir jetzt auch sowas, dass die herkömmliche Infrastruktur outgesourced werden sollte und man jetzt wieder anfängt, kleinere, cloud-basierte, wie auch immer, denn bei Amazon oder bei Google drehende Platten nimmt, um Prozesse neu aufzusetzen und sich mit dem ganzen Wust, den man brauchte, um ein Rechenzentrum zu pflegen, nicht mehr auseinanderzusetzen. Das ist aber jetzt nur eine Vermutung, die allerdings für mich sehr schlüssig ist. Ja gut, was machen
bei
die?
Bei Google hast du gesagt?
Ja, Cloud-Dienst bei Google. Der ist sehr professionell. Das ist nicht das Google, das wir immer wieder beschimpfen.
Ja, vorher hast du aber angesprochen, dass man, wenn man aus der Ferne auf den Firmenrechner zugreift, sicher sein muss, dass da keine Tracker oder sowas da sind. Und dann lagert ihr die Daten bei Google aus, ihr Rechenzentrumsbetreiber.
Wir haben unser eigenes Rechenzentrum. Wir sind noch nicht.
Ich meine nicht persönlich.
Also es ist so, dass die Cloud-Betreiber sehr große, wenn sie in die kommerzielle Welt reingehen, sehr große Anstrengungen machen, um glaubwürdig zu sein. Ich weiß es von Google, dass dieser Professional Service, den die haben, oder diese Cloud-Dienstleistung für Unternehmen, die anbieten, die garantieren, dass die Daten nicht in einem Rechenzentrum lagern zum Beispiel. Die haben Gateways. Wenn Datenstrom reinkommt, wird der A verschlüsselt, B wird er aufgeteilt auf verschiedene Rechenzentren, und denn da gelagert, dass also wenn ein Rechenzentrum gekapert wird von einem Hacker, er nie auf den kompletten Datenbestand eines Kunden zugreifen kann. Das sind sehr ausgefuchste Algorithmen. Das Google kann man gegen sagen, was man will. Das ist eine exzellente Softwareentwicklerbude. Das sehen wir an den Diensten, die anbieten.
Ja.
Und das hat nichts mit dem Schnüffel Google zu tun, über das wir uns immer aufregen. Das ist im Consumer-Bereich. Da soll ja einfach Werbung verkauft werden. Da sollen ja keine richtige Dienstleistung, da soll Werbung verkauft werden. Und dafür braucht eben Google die Daten, wie die Leute sich verhalten, damit die immer die richtige Werbung aufgespielt kriegen.
Vor die Birne geknallt kriegen. Das heißt also, es geht zurück. In vielen Firmen wird es wohl wieder IT-Leiter geben, unter deren Verantwortung dann was gemacht wird. Die Daten ausgelagert werden in die Wolke.
Das ist erstmal meine ganz persönliche Prognose. Aus den Gesprächen, die ich so führe, da deutet sehr viel darauf hin, dass man sich von dem Betrieb des Rechenzentrums am liebsten trennen möchte.
Also ein Rechenzentrum besteht dann aus einem Leiter und einem Stellvertreter mit ein paar Rechnern, die dann gucken, wie sie die Daten verteilen.
So ungefähr. Ja gut, dann sind Arbeitsplätze noch da. Also der Endanwender braucht ja auch noch seine Tastatur, Bildschirm, Maus oder Touchscreen, um irgendwie seine Daten eingeben zu können und seine Auswertung zu kriegen. Drucker braucht man weiterhin.
Soll denn das auch wieder zurückgeholt werden? Denn das ist ja auch outgesourced worden an Dienstleister, die nach den damaligen Vorstellungen effizienter arbeiten als eigenes Personal.
Also da sieht es zurzeit noch so aus, dass das draußen bleiben soll.
Ja.
Dass man nur die zentralen Dienste, also das zentrale Know-how wieder in die Häuser reinholen will, ein PC aufsetzen oder neu zu bespielen, ist vielfach noch die Meinung, kann jeder. Man muss eins sehen, die IT ist zwar für geschäftskritische Prozesse verantwortlich heute, aber vom Ansehen der Geschäftsführer und der Anwender her sind es ja im Prinzip immer nur noch die Hausmeister für die digitale Welt. Mein Rechner geht nicht, jetzt mach mir das mal. Und Missachtung oder diese Unterschätzen der Macht ist falsch ausgedrückt, der zentralen Aufgabe der IT, die ist bis in den Köpfen vielfach nicht durchgedrungen. Bis in die Unternehmensleitungen rein. Das sind eben, die müssen eben funktionieren.
Also neues Denken, ja. Zurück teilweise in alte, bewährte Kategorien, ja. Und dennoch erneuern. Schön. Es gibt auch etwas Neues in Berlin. Nicht mit der Regierung, leider nicht mit unseren Regierenden, sondern in Berlin, da ist etwas passiert, was ich wirklich großartig finde. Und zwar die Medienanstalt Berlin-Brandenburg oder kurz MABB, die hat am 19.10., glaube ich, freie WLANs in Betrieb genommen in Berlin. Freie WLANs, das heißt, da kann sich jeder anonym, ohne Angabe einer E-Mail-Adresse oder Name und was weiß ich was oder einfach reinhängen und täglich 30 Minuten gratis online gehen. So, getragen wird das von Kabel Deutschland und der MABB. Und tja, das läuft jetzt erstmal in den Bezirken Mitte und Prenzlauer Berg, soll aber erweitert werden, sukzessive, Schritt für Schritt. Und Hamburg hatte das gemeinsam und Berlin auch als Bundesratsinitiative gestartet. Und die wollen auch die Rechtsunsicherheiten für freie WLAN-Betreiber in irgendeiner Art festschreiben, damit man das Haftungsrisiko beschränkt. Denn bisher war es ja so, wenn ich mein WLAN hier zum Beispiel bei mir aufgemacht hätte und hätte gesagt, wenn da jemand vorbeikommt und der möchte ins LAN, ins WLAN, ins Internet, darf er über mein WLAN da rein. Und wenn dieser Sausack aber jetzt irgendwas gemacht hat, was verboten ist, irgendwelche, was weiß ich, terroristischen Angelegenheiten darüber abgewickelt hätte oder Kinderpornografie oder all diese Schmutzdinge da, und dann hätte ich mit einem Bein im Gefängnis gestanden. Und das soll also eigentlich jetzt mal geregelt werden. Das ist ja auch gut so. Bis Mitte 2013 sollen von Kabel Deutschland 100 Hotspots in Berlin und Potsdam aufgebaut werden. Man geht davon aus, dass die, weil es ja ein Test ist, ein Versuch ist, für mindestens 2 Jahre betrieben werden. Und auch dieses Gesamtprojekt Berlin-Potsdam wird von der MABB gefördert.
Da gibt's 2 Fragen von mir.
Och.
Wenn es 30 Minuten am Tag sind, kann es nicht ganz anonym sein. Also zumindest muss ein IP-Tracking denn da sein.
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht, habe aber noch keine Informationen darüber gefunden. Aber im einfachsten Fall guckt man eben nach, was ist das für ein Browser und was hat der für eine IP und so weiter. Gut, der gewiefte Benutzer, sagen wir mal so, der wird anschließend seine IP ändern, sich neu einwählen oder einen anderen Rechner nehmen oder sonst was.
Das zweite ist, wenn sowas langfristig ist, wer soll das finanzieren? Der Betrieb von Hotspots ist zwar nicht teuer, aber man hat Kabelkosten, also Internetkosten. Die Hotspots müssen gewartet werden und eventuell neu aufgestellt werden. Wer soll denn langfristig die Kosten tragen? Kabel Deutschland ist ein kommerzielles Unternehmen. Das lebt davon, dass die Kunden eben Kabelfernsehen oder Telefon bei denen abonnieren.
Ja, gut, die gehen jetzt erstmal da in Vorlage. Und jetzt ist es ja so, dass viele Leute mit 30 Minuten am Tag nicht zurechtkommen. Und so kann man also, wenn man mehr braucht, nach Ablauf dieser 30 Minuten per Zahlung die Zeitdauer verlängern. Dass das dann nicht mehr anonym geht, dass ich nicht mehr sagen kann, hier hast du eine Mark oder hast du einen Euro, sondern dass man das irgendwie dann abwickeln muss, ist auch klar. Aber ich glaube, das ist das Geschäftsmodell dahinter, dass man sagt, gut, 30 Minuten, damit machen wir den Leuten Appetit und die, die mehr brauchen, die zahlen eben dafür und unterm Strich muss es eben dabei rumkommen.
Also anfixen ist gratis.
Genau, so wie überall. Ich meine, das hatten wir ja schon in Millionen anderen Fällen. Im Moment sind es also 44 Hotspots, die aktiv sind. Die weiteren 60 bis zum Sommer, auch in Berlin-Mitte, Tiergarten, Charlottenburg und Potsdam, wie gesagt. Dann soll eine App Hotspot Finder kommen, die man aus dem Apple App Store laden kann. Und die aktuell verfügbaren Hotspots können dann damit gefunden werden. Und bereits im November jetzt soll es auch für Android-Betriebssysteme eine App dafür geben, die im Google Play Store angeboten wird. Also man tut etwas dafür, dass das in die Breite geht.
Wird vielleicht wirklich mal der Traum wahr, dass Internet eine Grundversorgung für jeden Haushalt oder jeden Bewohner ist?
Das wäre doch schön. Ich meine, Kommunikation ist ja nun ein Grundbedürfnis der Menschen. Und wenn das als Aufgabe übernommen würde, mit staatlicher Unterstützung, wie auch immer, also das ist mit Sicherheit sinnvoller als viele, viele andere Sachen. Denn wir müssen alle kommunizieren heutzutage. Ohne das Internet geht gar nichts mehr. Und wir müssen weitgehend immer online sein können, wenn wir wollen. Und wenn man so etwas auf die Beine bekommt, was andere baltische Staaten ganz selbstverständlich uns vorgemacht haben, das würde Deutschland gut zu Gesicht stehen. Und sowas europaweit wäre noch viel schöner.
Ja, dass wir überall rumreisen können und dann mit unserem Dattelfon gratis Internet machen, E-Mails abrufen können und das, was man unterwegs so braucht.
Firefox übrigens, also Mozilla, die testen im Moment ihren eigenen App Store. Also da tut sich auch etwas. Diese Aurora-Version von Firefox 18 für Android, damit kann man ab sofort schon mal ausprobieren, wie dieses Ding funktioniert und wie das läuft. Und die neue Version soll dann irgendwann Firefox OS irgendwann Mitte 2013 starten. Bei der aktuellen Testversion gibt es nur einige Apps, auch hier wieder zum Anfixen, um die Sache mal interessant zu machen. Und das kann man sich ansehen und dann die Meinung bilden, wie es weitergeht. Aber auch hier tut sich etwas.
Ja. Dass Apps für den Vertrieb von Geräten und auch von Betriebssystemen gravierend sind, hat ja auch Microsoft erkannt. Mit Windows 8 soll es ja auch einen Microsoft App Store geben, der allerdings im Moment noch sehr dünn bestückt ist. Deswegen haben die Redmonder einen sogenannten Hackathon ausgerufen. Das sind Veranstaltungen, die ziehen so durch die Lande. Da können sich denn so pro Veranstaltung 70, 80 Entwickler, Startups oder was auch immer anmelden, bekommen denn fachmännische Beratung, bekommen Entwicklungstools, um erstmal Erfahrungen zu sammeln einen Tag lang, wie man Apps für Windows 8 entwickelt. Und dann hofft man, dass die auch später den App Store von Microsoft bestücken, denn die glauben ja, dass denn oder hoffen, dass Windows 8 auch auf den Tablets landet. Ist ja auch so designt. Wir haben es ja bei uns in der Fernsehsendung gezeigt, dass die sehr auf Touch aus sind. Und dass die dann eben gegen den Google Play Store, also den Android App Store oder gegen iOS sogar oder iTunes eben bestehen können, dass sie mehr Applikationen und mehr Apps anbieten können. Applikationen sagt man ja nicht, man sagt ja nur noch Apps. Früher hieß das mal Programme.
Mhm. Naja gut, ich meine, Microsoft steht mächtig unter Druck. Die IT weltweit hat ja einen deutlichen Einbruch erlitten und man geht auch davon aus, dass sich das nicht einfach erholen wird, sondern es wird einfach der Markt sich umstrukturieren. AMD droht an, mehrere tausend Mitarbeiter zu entlassen, weil eben der Umsatz drastisch zurückgegangen ist. Und Microsoft? Nun, die haben es auch erfahren vor 2 Wochen, dass ihr Umsatz um 8% eingebrochen ist. Könnte man sagen, 8%, naja, ist für ein solches Unternehmen viel, sehr viel. Aber der Gewinn ist um 22% zurückgegangen. Und das ist natürlich eine Masse, fast ein Viertel. Gut, die haben immer noch fast 4,5 Milliarden US-Dollar Gewinn. 4,5 Milliarden. Aber man redet sich die Sache meiner Meinung nach schön. Man sagt, es liegt ganz einfach daran, die Leute warten alle auf Windows 8. Windows 8 wird kommen und deswegen kaufen die jetzt nicht mehr. Das halte ich für falsch, diese Überlegung. Wer auf dieser Welt wartet denn auf ein neues Betriebssystem? Keiner wollte Windows Vista haben. Keiner wollte anschließend Windows 7 haben. Und warum soll man denn jetzt auf Windows 8 warten? Die Anwender sowieso nicht. Für die ist das, also die Professionellen, für die ist das mit Kosten verbunden, mit neuen Installationen und Anpassungsschwierigkeiten und Treiber und den ganzen Kram. Es gibt natürlich einige, die sagen, ja, das muss ich haben und das ist das Neueste. Aber das ist nicht der Markt. Wenn ein System läuft, und Windows 7 läuft ja mittlerweile wohl recht gut, dann läuft es eben. Und dann sollte man nicht dran fummeln. Das gibt nur Ärger, Arbeit, Aufregung und verursacht Kosten. Also das ist eine Ausrede für mich.
Das Geschäftsmodell von Microsoft sieht ja so aus, dass eine neue Windows-Version immer eingeführt wird mit neuen Geräten. Die verkaufen ja die Großzahl der Betriebssysteme OEM an irgendwelche Hersteller für $50 oder sowas. Und die spielen die denn bei den neuen Geräten mit auf, dass wenn man in den Laden geht und sich irgendeinen neuen Rechner kauft, das wird jetzt irgendwann in den nächsten Wochen so sein, dann hat er eben Windows 8. Denn die Windows 7 sind ja nur noch mit Abschlag zu verkaufen, weil eben Windows 8 dann eben für die Vertriebsleute und für die Werbung in ist. Das andere ist natürlich, dass Microsoft Handlungsbedarf hat. Es möchte den Tablettmarkt und den Smartphone-Markt nicht verpassen. Es wird ja auch ein eigenes Microsoft-Tablet geben, das Surface, das allerdings es schwierig haben wird. Es wird in der gleichen Preislage liegen wie das iPad. Und die Frage ist dann, wer will denn irgend so ein Windows-Ding gegen ein hippes iPad eintauschen?
Wenn es der gleiche Preis ist, dann sehe ich auch Probleme.
Es gibt, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt natürlich Anwendungsfälle, wo das Surface eindeutig im Vorteil ist. Das ist
auch hier aber nur im professionellen Bereich.
Wenn ich eine Firma habe, die Windows getrieben ist, wo also die Server von Server bis Arbeitsplatz alles Windows ist, habe eigenentwickelte Applikationen eventuell sogar noch, die kann ich dann natürlich auf dem Windows-Tablet einfach weiterverwenden und brauche sie nicht neu zu stricken. Denn die Programmierung und Android oder iOS sieht natürlich anders aus als die Programmierung unter Windows. Von daher wird es im professionellen Bereich sicherlich eine recht gute Durchdringung von Windows Surface geben. Im Privatbereich ist meines Erachtens nach der Preis dafür zu hoch angesiedelt. Man hätte da eventuell mit Dumping-Angeboten was machen können, aber das ist natürlich nicht die Politik von Microsoft. Sie haben es ja schon mal versucht mit dem Zune, dem Player, der den iPod so vom Markt fegen sollte und der dann einfach sang- und klanglos wieder verschwand. Taugt ja auch nicht viel.
Das ist wohl wahr. Heinz, aber ich denke, ich sollte dich jetzt nicht vom Markt, sondern vom Mikrofon fegen, denn viel mehr Zeit als noch einen Hinweis auf unseren Shop zu geben, bleibt uns eigentlich nicht mehr. Wir möchten Sie bitten, einfach mal reinzuschauen. Es gibt mit Sicherheit Dinge, die Sie brauchen können, die schön sind, die nützlich sind.
Das Wetter bleibt nicht so schön, wie es ist. Man braucht Mützen.
Also, einen Daumen nach oben. Immer ein Bit übrig behalten. Und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.